Hallo, wir sind Susanne und Nicole von Uplift.
Und du bist hier gerade in unserem Podcast Erfolgreich im Herzbusiness gelandet. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass wir eine neue Folge mit dir teilen können. Und apropos etwas teilen können mit dir, wenn du Lust hast, uns mal kennenzulernen, dann kannst du dich sehr gerne kostenfrei anmelden zu unseren Live-Online-Trainings. Und die finden im Grunde genommen das ganze Jahr über statt. Und du findest die Anmeldung unter workshop.up-lift.de. Und jetzt viel Spaß.
Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Und diese Folge, die ist so eine kleine Neuerung, ist eine kleine Premiere. Denn heute habe ich einen Mann zu Gast, einen ganz, ganz tollen Kollegen, der hier auch aus unserer Nähe kommt und der in den letzten, ja man kann sagen 15 Jahren, ein unglaublich tolles Coaching-Business, eine Akademie aufgebaut hat. Das ist der Michael von Kuhnhardt, den ihr jetzt gleich im Gespräch noch viel näher kennenlernen wird. Und was mich fasziniert hat und was der Grund war, warum ich ihn eingeladen habe, ist, weil er aus seinen echten Herzensthemen, nämlich dem Sport, der Persönlichkeitsentwicklung und der Wirtschaft, weil er gegen alle Bedenkenträger, die es da draußen gab, eine wirklich tolle Karriere an den Nagel gehängt hat, um sich diesen drei Herzensthemen zuzuwenden. Wie er das gemacht hat und wie er dann so erfolgreich wurde, was wir Frauen vielleicht sogar auch noch daraus lernen können und was die Männer von uns lernen können, darum ging es in dieser Folge. Ganz viel Spaß dabei. Michael.
Susanne.
Es ist soweit.
Wunderbar.
Ich freue mich total.
Ja, ich freue mich auch. Vielen
Herzlich
Dank.
Willkommen hier in unserem Uplift-Studio in Limburg. Du hast heute gar keine lange Anreise gehabt, weil du kommst aus unserer Gegend.
Ja.
Und für alle diejenigen, die sich wundern, die sind so vertraut miteinander. Wir kennen uns schon ein bisschen länger.
Ja, mittlerweile seit gut 30 Jahren, haben wir eben noch mal festgestellt und resümiert.
Ja,
ne? Immer wieder mal begegnet, immer wieder mal so die gemeinsamen Themen miteinander reflektiert
immer
und ausgetauscht.
Gefeiert.
Haben wir auch, ja.
Ja.
Und vor allem war es immer, das ist mir eben auch nochmal auf der Anreise hierhin, auch wenn ihr nicht so lange war, nochmal bewusst geworden, es war immer freundlich, wertschätzend und sehr angenehm.
Das muss ich sagen, kann ich auch wirklich zurückgeben. Vielen Dank schon mal dafür. Und was ich erklären möchte, warum ich dich eingeladen habe zu dem Podcast heute, ist, weil ich wirklich mit ganz viel Respekt das in den ganzen Jahren verfolgt habe, deinen Weg, den du gegangen bist. Und vielleicht darf ich auch sagen, dass du mir da Inspiration warst ganz oft. Weil du in bestimmten Phasen immer mal so einen kleinen Schritt voraus warst und mutig warst. Und ich mir an einigen Stellen gewünscht habe, Mensch, den Mut, den der Micha da jetzt gerade hat, den hätte ich auch gerne. Mhm. Vielleicht erklär mir das ganz kurz, aus welchen Bereichen du eigentlich kommst. Also Sport ist bei dir, glaube ich, etwas gewesen, was schon seit der Jugend eine riesige Rolle gespielt hat.
Absolut.
Hockey,
absolut.
Limburg und Hockey, das ist was, ne? Das ist eine Nummer.
Ja, ja, ich bin Hockeyspieler, Feld- und Hallenhockeyspieler. Und ist ja alles schon so ein paar Wochen her, aber in den 80er, 90ern. Mhm. Ich bin jetzt 59 während unseres Gesprächs. In den 80er, 90ern war Limburg die beste Mannschaft in Deutschland. Wir sind mehrmals deutscher Meister geworden und mein damaliger Heimtrainer Paul Lissek heißt er.
Ja.
Er wurde später auch Nationaltrainer, wurde Olympiasieger mit Deutschland, hat in vielen Ländern als Nationaltrainer danach noch gearbeitet.
Ja.
Und er war mir schon, als ich 15 Jahre alt war, eine totale Inspiration, weil ich mir damals gesagt habe, wie cool ist das, wenn jemand so gut ist in einer Sache und nie mehr für sich Werbung machen muss. Und das, hat mich total inspiriert.
Es ist ja schon fast ein unternehmerischer Blick drauf gewesen. Also etwas so leidenschaftlich zu tun, dass es einem leicht fällt und dass man nie mehr wirklich mehr ackern muss dafür. Oder vielleicht auch Werbung dafür machen muss, ist ja schon sehr, sehr geschickt überlegt gewesen. Das heißt, Sport wirklich auch auf höchstem Spitzenniveau, da kamst du eigentlich her und hast dann aber Wirtschaft studiert, richtig?
Genau,
du bist studierter Wirtschaftswissenschaftler.
Ja, ich habe davor sogar auch noch eine Banklehre gemacht.
Solide.
Um wirklich ganz solide das Thema Wirtschaft zu verstehen und zu lernen und bin dann aber schnell ins Studium gegangen. Und habe dann Wirtschaftswissenschaften studiert mit Soziologie als Nebenfach und Sport auch. Und ich habe mir immer gesagt, BWL für die Kohle, Sport für den Spaß und Soziologie, damit ich verstehe, was ich überhaupt noch alles so mache.
Witzig. Und genau aus diesen Komponenten, würde ich heute sagen, ergibt sich auch das, was du eigentlich heute tust. Aber das werden wir gleich noch ein bisschen auflösen. Vielleicht gehen wir den Weg direkt mal ein bisschen weiter, was sozusagen deine Erstkarriere anbetrifft.
Ja, also nach dem Studium habe ich überlegt, was machst du denn jetzt? Ich habe eine Bewerbung geschrieben bei Decathlon, bei dem Sportartikelhersteller. Und da, damals war es so, dass es nur eine einzige Filiale in ganz Deutschland gab. Ich habe mich beworben als Expansionsleiter für Deutschland, habe den Job bekommen und habe ihn abgelehnt.
Early on und schon crazy.
Und habe ihn abgelehnt. Ja. Und da habe ich mich natürlich gefragt und meine Kommilitonen, Kommilitoninnen auch. Also das ist ja für mich die ideale Verbindung Sport und Business,
ja,
weil das war beides für mich gleich stark. Ja. Warum lehne ich das ab?
Mhm.
Ja. Und das war, ja, das war eine Entscheidung, die ganz tief in mir drin war, weil ich eine freie Standortwahl haben wollte.
Mhm. Ja, und das war nicht möglich?
Nö, das war mit Homeoffice gab es ja damals nicht. Ich hätte nach Dortmund ziehen müssen, dann wäre es nach Lille gegangen. Mhm. Und das war ja alles schon ein sehr spannender Karriereweg. Ja. Aber das ist mir mit meiner Selbstwirksamkeit war das nicht kompatibel.
Mhm.
Ja, und das ist mir dadurch bewusst geworden, dass ich echt was Eigenes aufbauen will, so richtig.
Mhm.
Und
also direkt nach dem Studium.
Ja, ja, genau, genau. Ja, ich habe noch während des Studiums noch auf dem Frankfurter Börsenparkett gearbeitet und habe Flugzeuge beladen, damit ich günstig um die Welt fliegen kann. Das konnte ja damals, wenn man das gemacht hat, konntest du für 10% fliegen. Ich war ständig unterwegs und habe dadurch die Welt kennengelernt und habe darüber dann überlegt, ich baue ein Unternehmen auf für Expeditionen und bringe Sport und Business zusammen. Und dann habe ich damals mit einem Compagnon Expeditionen in den Dschungel von Venezuela veranstaltet.
Also der Abenteurer hat ja trotzdem auch schon immer in dir gesteckt. Ne?
Ja,
also ein bisschen
ja,
nicht so total konventionell durchs Leben zu gehen. Ist das auch ein Thema immer gewesen?
Was Eigenes zu machen.
Mhm, das war stärker.
Was Eigenes zu machen. Ja. Also nicht unbedingt. Wenn ich so überlege, ist das eine Anti-Haltung? Eher, ich glaube nicht. Also wirklich das eigene zu machen, so wie ich es für mich spüre, ne? Und so wie ich es für mich stimmig erachte, unabhängig von dem, was die anderen tun. Und auch immer wieder bereit sein, in die Unsicherheit aufzubrechen. Und ich glaube, das ist ja auch etwas, was ihr ganz stark transportiert. Also diesen Mut, den wir in uns tragen dürfen und auch leben dürfen, um Dinge zu machen, die auf uns warten, die für uns besser sind als das, was wir aktuell tun.
Hm. Ja, das meinte ich auch ein bisschen mit diesem unkonventionell.
Ja.
Also, dass man bereit ist, trotzdem, wie du gesagt hast, auf die innere Stimme zu hören, den eigenen Neigungen doch noch mehr Raum zu geben, als jetzt das, was vielleicht von außen erwartet wird. Ne?
Ja,
vielleicht waren ja deine Eltern gar nicht so wahnsinnig begeistert, als du diese lukrativen Jobs erstmal abgelehnt hast und ins Risiko gegangen bist.
Ja, die haben es nicht verstanden, ne? Aber haben mir den Raum gelassen. Also, das war alles frei und alles okay.
Super. Ja. Das heißt, aus den Expeditionen heraus hast du ja dann auch, ich glaube, mit deinem Kompagnon ganz klassisch ein Reisebüro gegründet, oder? Ich kann mich noch daran erinnern.
Ja.
Hier in Limburg, in der Altstadt.
Ja, es war es war eher ein Reiseveranstalter in erster Linie.
Mhm.
Ja, weil wir eigene Reisen gebaut und konzipiert haben. Mhm. Wie gesagt, Expeditionen in den Dschungel von Venezuela.
Wahnsinn.
Segeln auf Original America's Cup Yachten.
Ja.
Damals direkt mit Sponsoring über Air France, über die Meridian Hotelgruppe und. Also schon direkt oben eingestiegen. Wir waren damals
als Jungspund.
Als Jungspund.
Halt auch sehr, sehr sportlich wieder. Ne?
Ja, wir hatten direkt eine Pressereise veranstaltet. Wir waren im Fokus mit 4 Seiten in der Wirtschaftswoche, Handelsblatt. Selbst im Penthouse waren wir, überall waren wir drin.
Mhm.
Und haben eben diese eigenen Reisen konzipiert. Und da angegliedert dann auch das Thema Reisevermittlung. Wobei das, ehrlich gesagt, nie das war, wofür ich gebrannt habe, immer wirklich das eigene konzipieren.
Mhm.
Und bei den Expeditionen, das war ja auch schon Teambuilding, Teamcoaching.
Ja, also das stand im Vordergrund.
Ganz klar,
ganz sehr klar. Sehr schön. Also das ging sehr früh los, auch in die Richtung Persönlichkeitsentwicklung.
Ja, ja,
genau. Das, was ich sozusagen aus zweiter Reihe dann aber mitbekommen habe, war, dass du, ich weiß gar nicht, wann das war, vielleicht Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre, aber du weißt es natürlich besser, dass du dann nochmal ganz konsequent noch mehr den Fokus gedreht hast auf das, was dir am allerwichtigsten ist. Und das sind, glaube ich, nicht nur so die Reisen im Außen gewesen, sondern tatsächlich noch mehr die Reisen im Inneren zu fokussieren.
Genau.
Wie kam das?
Ich habe mich, ja, du hast es vollkommen richtig erfasst. Also letztlich waren diese ganzen Ausbildungen, die ich gemacht habe, ich habe immer mich irgendwie weitergebildet und fortgebildet.
Mhm. Ja,
mit der höchsten deutschen Trainerlizenz im Hockey beispielsweise. Dann habe ich Coaching-Ausbildung gemacht, Gesundheitstrainer-Ausbildung und. Das war alles schon so in den 90ern.
Mhm.
Und dann habe ich mich Anfang der 2000er bei uns zu Hause, mehr oder weniger eingeschlossen, 2 Wochen lang und habe wirklich mal in mich reingearbeitet. vorbereitet und reflektiert. Was will ich wirklich?
Warum brauchtest du das an der Stelle? Was war da in dieser Zeit, wo du gesagt hast, irgendwie bin ich, glaube ich, bereit für einen Wandel oder für was Neues oder für ja vielleicht eine noch konkretere Spezifizierung meiner Berufung zu folgen? Warum?
Du merkst ja, wie gerne du noch eine Arbeit machst, die du aktuell tust. Mhm. Ja, du merkst ja, wie geht's dir Sonntagabend, wenn der Montag vor der Tür steht.
Oh ja.
Ja, wobei als Selbstständiger sind wir natürlich im Grunde genommen, sind die Wochentage aufgehoben, auch auf eine Art. Mhm. Aber vor allem dann, wenn du begeistert bist. Und ich habe gemerkt, es macht mir nicht mehr so viel Freude, nicht mehr so viel Spaß. Und habe gemerkt, da ist noch irgendwas anderes. Irgendwas war unerfüllt. Und dem bin ich hinterhergegangen und das habe ich dann ergründet.
In den zwei Wochen hast du dich eingeschlossen und hast dir wirklich auch so die Frage gestellt,
genau,
wie du gesagt hast, was will ich wirklich und was ist auch noch nicht erfüllt?
Ja, genau, genau. Und vor allem, wo liegen meine Fähigkeiten, wo ist meine größte Begabung? Und meine größte Begabung, denke ich, liegt in der Entwicklung von Menschen. Mhm. Ja, ich kann andere Menschen unwahrscheinlich gut entwickeln.
Ja.
Und ab und zu mich auch selbst.
Along the way.
Aber das ist, glaube ich, ist wirklich meine Kernkompetenz. Ja.
Wann war das? Weil ich glaube, dieses Thema Menschen entwickeln, sich einen Coach zu gönnen, das ist ja heute trotzdem auch so in der Mitte der Gesellschaft angekommen.
Ja,
es ist nichts mehr Exotisches. Aber ich weiß, dass ich damals Gänsehaut bekommen habe, weil das in der Zeit, wo du diesen Umschwung entschieden hast, noch gar nicht so gängig war.
Stimmt, stimmt.
Ja, also es hat etwas mehr Mut bedurft, als das vielleicht sogar heute der Fall ist, wo man sagt, naja, hier ist ja der Markt jetzt schon noch ein Stück weit vorbereitet.
Ja.
Ne? Wann war das? Was schreiben wir da für ein Jahr?
Also die finale Entscheidung, die war Anfang der 2000er und schon, die Umsetzung war dann noch ein paar Jährchen später, dass ich das dann komplett gemacht habe. Mhm. Aber letztlich war das ein fließender Prozess, ins Coaching reinzugehen. Ja? Mhm. Und das ist gut, dass du da sagst, weil ich wurde damals auch angesprochen von vielen, ja, warum willst du das machen mit dem Coaching? Das machen, naja, also das ist ja, wer legt sich denn schon auf die Couch?
Ja, ja, es hatte noch so ein bisschen was Therapeutisches.
So ist es im Sport erst recht. Ich bin ja auch sehr intensiv im Sport-Mental-Coaching mit Olympiasiegern, Weltmeistern und so weiter, mit ganz vielen, vielen tollen Sportlern und Sportlerinnen. Und da ist
mittlerweile,
das,
muss man sagen.
Ja, mittlerweile ist das so ein bisschen aufgeweichter oder gesellschaftsfähiger. Mhm. Aber das war so das Erste, was so kam. Was soll das ganze Geschwafel? So,
ja. Ja.
So.
Und kann dann, man damit Geld verdienen? War das nicht auch eine?
Das kam auch noch.
Ja.
Und dann kam aber ganz schnell auch hinterher, naja, aber eigentlich machen es doch auch so viele schon. Weißt du?
Ja.
Es gibt doch schon viele Coaches. Das kam dann auch. Da sage ich, ja, was denn jetzt? Also ist es jetzt gesellschaftsfähig oder nicht?
Ja, genau. Ja. Also die Bedenkenträger waren auf jeden Fall trotzdem auch um dich herum.
Ja.
Ich erinnere mich da selbst an meinen Absprung, möchte ich es jetzt mal nennen, aus der IT-Branche raus, mich dann wirklich zu entscheiden, Coach zu werden. Da hatte ich das natürlich genauso. Und ich kann mich daran erinnern, dass es schon auch mal so ein paar Wochen gab, wo mich diese äußeren Bedenken auch schon noch mal so ein Stück weit erreicht haben. Warst du da total immun dagegen? Oder kannst du dich auch daran erinnern, dass du sagst, boah, das war manchmal nicht leicht? Wie geht's dir?
Naja, wenn du von der einen Selbstständigkeit in die nächste gehst, klar machst du dir Überlegungen. Und gerade auch, wenn du mal ein paar Jahre früher ein tolles Jobangebot hattest und ab und zu kam ja trotzdem mal noch so ein Jobangebot rein, ohne dass du gefragt hast. So was passiert ja. Ich meine, das ist ja heute noch viel aktiver mit Headhunting und allem. Das sind ja nochmal andere Dimensionen. Aber eine Sache war für mich ganz klar, Susanne. Und zwar habe ich ganz tief in mir gespürt, jeder Mensch benötigt einen Coach. Zumindest irgendwann im Leben, an irgendeiner Stelle des Lebens.
Guter Impuls.
Ja, und das hat mich ganz innerlich stark gemacht und gefestigt.
Also
das
war eine Wahrheit, die du da für dich gefunden hast und von der dich auch wirklich nicht wirklich abbringen konnte.
Niemand abbringen konnte und die ich immer noch in mir trage und die noch stärker ist als damals.
Ja.
Ja, jeder Mensch benötigt einen Coach. Ja, also das, also für euch alle, die ihr jetzt zuhört und in der Richtung auch euren Weg gehen möchtet, das gilt auch für euch.
Genau.
Also, dass ihr das nutzt, dass ihr das in eurem Business auch nutzt, je nachdem, wo ihr hingehen möchtet.
Genau, und du hast es jetzt gerade schon angesprochen, als dann dieser Switch kam, Anfang der 2000er Jahre oder auch zur Mitte der 2000er Jahre, da hast du noch mehr fokussierter auf deine Herzensthemen gesetzt. Ne?
Genau.
Also,
genau.
Du hast es gerade gesagt,
genau.
Persönlichkeitsentwicklung, mentale Stärke, Spitzenleistungen, was du aus dem sportlichen Kontext gewohnt warst, dann natürlich Persönlichkeitsentwicklung, Entwicklung auch außerhalb des Sports, was dazu kam, mentale Stärke. Du trägst ein wunderbares T-Shirt für all diejenigen, die nur zuhören, steht Mental-Giganten drauf. Mhm. Dafür stehst du, vor allen Dingen auch als Thema. Und dann natürlich das trotzdem auch in die Firmen reinzubringen. Ja, ja, also du hast ja nun mal auch den betriebswirtschaftlichen Background.
Genau.
Das heißt, Unternehmertum hat dich schon immer auch fasziniert, sonst hättest du das, glaube ich, nicht studiert und wärst auch nicht Unternehmer geworden.
Ja.
Und hast das dann wirklich zusammengebracht.
Ja, und das ist auch nochmal eine interessante Erkenntnis. Schön, dass du das ansprichst, weil ich wurde damals ja auch gefragt, als recht guter Hockeyspieler, Bundesliga und so weiter, der angefixt war von unserem Top-Trainer, habe ich natürlich überlegt, naja, ich könnte ja mit meinen Qualitäten auch Nationaltrainer anstreben, das zu werden.
Ja, ne?
Zum einen. Klar. Zum anderen kann ich aber auch möglicherweise Karriere in der Wirtschaft machen, da habe ich ja auch meine Fühler ausgestreckt gehabt, die Möglichkeit besteht auch.
Ja.
Und dann haben die Leute, und das Innere, das habe ich ja in mir auch gespürt, immer wieder in mir gespürt. Und dann haben die Leute dann auch in meinem Umfeld gesagt, ja, muss ich mal entscheiden, ob du jetzt im Sport Karriere machen willst oder in der Wirtschaft Karriere. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, also das, was da von außen an mich herangetragen wird, das ist für mich nicht stimmig.
Mhm.
Und dann habe ich mir gesagt, sorry, bei allem Respekt, aber so wie ich damals echt gedacht habe, ein Scheißdreck muss ich, ich bringe das zusammen.
Schon ein bisschen unkonventionell,
schon,
ne?
Oder? Ja, ich bringe das zusammen.
Ja,
ich bringe das,
ja,
ich mache das so, wie es für mich passt.
Ja, sehr geil.
Und das war genau richtig. Und heute bin ich im Business unterwegs für viele große DAX 40 Konzerne seit vielen, vielen Jahren im Sport und baue das so zusammen, wie es mir und unserem Team, meinem Team gefällt und wie es Spaß macht.
Also es geht wirklich auf sein Innerstes zu hören, auf seine Intuition bestimmt auch zu hören an der Stelle.
Unbedingt,
also
unbedingt.
Jenseits des normalen logischen Menschenverstandes, der ja auch immer nur ein Filter ist, geprägt durch die Erfahrungen, die man vorher im Leben gemacht hat und die vielleicht in dem Moment andere in ihrem Leben gemacht haben, aber wirklich da dran zu bleiben. Was waren so die ersten Angebote, die du entwickelt hast? Weil ne, als BWLer war dir ja auch klar, ich muss jetzt mal was ins Regal reinlegen. Ich muss ja was anbieten.
Ja.
Ich muss ein Produkt haben. Ich muss ein Programm haben. Wie bist denn du da vorgegangen?
Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wie fängst du an? Hm. Ja, und ich glaube, die Frage stellen sich ja viele, die jetzt ihr Business oder ihr Online-Business auf die Füße stellen wollen. Und vor allem, inwiefern kann ich das denn über meine Person bepreisen lassen?
Mhm.
Ja, und da haben ja die meisten, und ich glaube, das ist bei Frauen ein noch größeres Thema als bei Männern.
Ja, leider.
Ich bekomme das ja auch im Coaching mit.
Ja.
Auch bei uns in der Akademie und im Business-Coaching und auch Sport-Mental-Coaching. Wenn es mit der eigenen Person automatisch verknüpft wird, ist es für viele eine ganz große Hürde.
Eine Herausforderung,
wie?
Definitiv.
Ja. Und ich habe das auch für mich so ein bisschen gespürt, also wie teuer kann ich denn jetzt ein Coaching anbieten? Und das war das erste Produkt, dass ich Einzelcoachings angeboten habe.
Also du hast ganz klassisch gestartet, du hast gesagt, ich bin für sowohl Sportler, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, als aber eben auch zum Beispiel Wirtschaftsführer, Lenker, Manager, Teamleiter, die sich sozusagen die Spitzenleistung aber eben auf dem mentalen Wege sich sichern wollen und sich da weiterentwickeln wollen.
Genau, genau. Ja.
Wie bist du in der Vermarktung vorgegangen?
Ich habe es erzählt erstmal, das war das Erste. Das ist ganz wichtig, dass du es manifestierst. Und ich habe gesagt, ich bin Coach.
Ja, fertig.
Ja, fertig.
Ja.
Also ich hatte die Ausbildung ja dann auch schon gemacht gehabt. Und auch wenn ich mich kontinuierlich fortgebildet habe, mache ich ja heute auch noch.
Ja.
Ich bin mich immer am Fortbilden.
Aber du warst von Tag 1 dann Coach. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig.
Das ist wichtig.
Weil viele Frauen, ich weiß nicht, wie es bei den Männern ist, aber auch deswegen ist er übrigens heute hier, nur um das nochmal zu sagen, damit wir nochmal ein bisschen rausfinden können, was können wir eigentlich so voneinander lernen.
Ja.
Das finde ich immer super spannend.
Ja.
Wie können wir die beiden Blickwinkel vielleicht sogar miteinander vereinen? Aber was ich jetzt rausgehört habe, ist etwas, was ich auch so vielen Frauen gerne, eigentlich als so kleine Tablette gerne mitgeben würde. Du kannst ab Tag 1, wenn du entscheidest, ich bin jetzt Coach, ich bin jetzt Trainerin, für was auch immer, dann fällt die Entscheidung, ich bin das jetzt und nicht die Frage, kann ich mich überhaupt schon so nennen?
So ist es.
Und ab wann darf ich mich so nennen? Brauche ich erst 10 Pilotkunden, 15? Muss ich das 2 Jahre gemacht haben? Wie heiße ich denn, bevor dieser Zeitraum vergangen ist? Aber du hast gesagt, ich bin das ab jetzt. Ich glaube, das ist nochmal, das müsst ihr euch unbedingt aufschreiben.
Ja, ja.
In die Haltung zu gehen.
Das ist ganz stark und ganz kräftig. Und das habe ich auch weitergegeben an andere Coaches oder die bei uns dann die Ausbildung gemacht haben. Und da habe ich immer wieder die Rückmeldung bekommen, dass das so ein Tipping Point ist. Ne? Also wenn du das für dich wirklich sagst und es auch anderen erzählst, dann wird es Realität.
Ja. Ja. Und wie bist du bei dem Pricing denn da vorgegangen? Jetzt darf man vielleicht auch sagen, Michael, du bist ja verheiratet, hast 2 Kinder. Mhm. Also ich könnte mir vorstellen.
Gestern Hochzeitstag.
Gestern Hochzeitstag. Der wievielte?
26.
Der 26. Ja, wir sind ein Jahr länger verheiratet. Sehr schön. Sehr schön. Also das heißt, du standest in Verantwortung. Ja. Ich sag mal, das Familieneinkommen. Ja. Es sei denn, du hattest kurz vorher mal im Lotto gewonnen, kräftig.
Nee, habe ich nicht.
Dann kann man sich ja auch mal das gönnen, sozusagen, wenn man eine Puffer in irgendeiner Art und Weise hat. Wie war das bei dir? War da schon auch der Druck da zu sagen, hallo, unsere Kosten, alles läuft ja weiter. Ich muss schon relativ zügig mein neues Business auch auf die Straße bringen.
Naja, du kannst ja also nicht nur von der Philosophie leben, ja, und eine Familie ernähren. Das ist klar, dass das schon irgendwo eine Griffigkeit in sich getragen hat, keine Frage. Und da hat mir auch immer der Sport geholfen, wirklich dann auch mutig zu sein und nach vorne zu gehen und vor allem auch Misserfolgstoleranz zu sein. Ja, und das ist das, was wir im Sport immer gelernt haben, dass wir bereit sind zu scheitern. Ja.
Sehr, sehr gut. Oh, bitte aufschreiben. Ja. Bereit sein zu scheitern. Ich glaube, jetzt können wir auch immer mal zwischendurch, das müssen wir ja nicht so wie bei einem Buch so stringent halten, aber immer mal wieder auch das, was du aus dem Sport gelernt hast. Und das war ganz offensichtlich, waren das ganz wertvolle Impulse, die du ja auch weitergibst natürlich jetzt heutzutage, aber die man sich jetzt hier auch merken kann im Punkto Businessaufbau. Also wirklich bereit sein zu scheitern.
Und alles dafür
bereit
tun,
sein, sich die Finger dreckig zu machen.
Und alles dafür tun, dass es anders kommt.
Natürlich, ja, genau. Natürlich. Aber bereit sein zu scheitern heißt, glaube ich, in dem Moment auch, bereit sein zu riskieren. In allererster Linie, ne?
Ja.
Also wir wollen nicht das Scheitern fokussieren.
Nein.
Das hast du natürlich auch nicht. Aber bereit sein, den Sprung zu wagen. Denn es ist ja eine Sprungphase.
Ja, ja. Wir können es natürlich komplett positiv lenken und konnotieren. Und Absolut. Auch vom Wording, keine Frage. Dennoch ist es die innere Haltung, dass wir... Weißt du, der Punkt ist ja auch, wie wir das scheitern. Also zum Beispiel ein Scheitern sehe ich... überwiegend als temporäres Scheitern.
Eben.
Ja, it counts how you finish. Ist ja die Frage, wie es am Ende dann ausgeht.
Hinten ist die Ente fett, habe ich mal gehört.
Zum Beispiel, ja. Jetzt kommt nur ein Ding nach dem anderen. Ja, ja,
genau. Aber das gefällt mir auch, ja.
Ja. Und,
das stimmt. Was ist überhaupt Scheitern? Gibt es das überhaupt in der eigenen Diktion? Oder ist es letzten Endes ein Willenssein, sich immer weiter zu verbessern, immer weiter zu lernen?
Wir sind ja in Deutschland.
Bis es klappt übrigens.
Genau, genau.
Wir tanzen, bis es regnet.
Und da bist du ja sowieso auch mit Nicole, ihr seid ja super, super Beispiele dafür, wie man das wirklich wunderbar auf den Weg bringen kann. Und ihr habt das sehr großartig gemacht. Das soll an der Stelle ja auch mal wirklich erwähnt sein. Also Vielen Hut Dank. Ab, das möchte ich unbedingt an der Stelle mal sagen, Vielen wie Dank. Ihr das gemacht habt. Und zu dem Thema Scheitern nochmal zurück. Wir haben ja in Deutschland eine Fehlerkultur. In der Schule werden ja vor allem die Dinge angestrichen, die nicht gut sind, und weniger erwähnt, was gut ist. Ja. Und die Deutschen können zudem, haben Schwierigkeiten mit ihren Helden und Heldinnen gut umzugehen.
Ne? Warum ist das wichtig? Also warum ist das so negativ letzten Endes, dass wir damit nicht gut umgehen?
Da komme ich gleich drauf. Also die werden ja in den Himmel gehoben, wenn es toll ist. Und sobald irgendwo etwas bröckelt, bumm, Beispiel Boris Becker, mit dem ich vor ein paar Wochen in einem Fernsehinterview war. Übrigens, ich kann nur Positives über ihn sagen. Also ganz angenehmer Gesprächspartner, sehr höflich, sehr freundlich. Aber ich möchte erst dann nochmal zu dem Thema Scheitern zurück und zu dieser Fehlerkultur. Weil das bei uns so negativ konditioniert ist, hängen wir das Thema Scheitern zu hoch. Und es ist auch gar nicht schlimm, wenn man mal verliert oder einen Misserfolg hat. Schlimm ist nur, wie du damit umgehst. Und das ist das, was wir anzunehmen haben, dass wir sagen, okay, ich gebe in der Richtung Gas, jetzt komme ich wieder zu dem Thema Mut und streng mich an und engagiere mich. Und sollte es nicht so klappen, wie ich mir das vorgenommen habe, dann mache ich es halt anders. Dann habe ich irgendwas gelernt, dann mache ich es nächstes Mal anders und lerne was draus und mache weiter. Oder wenn ich mal einen Auftrag nicht erhalte, dann bekomme ich halt einen anderen. Oder erhöhe den nächsten nochmal um einen Faktor X. Das heißt, aus dem, was wir an Rückmeldungen bekommen, wenn es mal nicht so fluppt, direkt wieder was Positives ziehen. Die Frage ist immer, was ist der Gewinn dessen, was mir gerade passiert ist? Ja, wenn ich verloren habe, was ist der Gewinn daraus, dass ich gerade vielleicht den Auftrag nicht bekommen habe oder dass mir eine Tür zugeschlagen wurde? Was ist der Gewinn daraus?
Ist das eines der, du hast ja mehrere Bücher geschrieben, zwei hast du hier mal mitgebracht, einmal Impulse für Wohlbefinden und Motivation. Ich habe eben kurz reinschauen dürfen, aber ist das auch ein sozusagen ein Trick, für mentale Stärke, ja, dass man danach schaut, egal was einem passiert. Und du sagst es gerade selbst, also die Wege gehen ja nie nur rosig nach vorne.
Ja.
Aber dass man es eben kultiviert für sich, genau, selbst, immer danach zu schauen, was ist letzten Endes das Geschenk gewesen,
absolut,
an dieser Situation. Jetzt auch an diesem, wenn mal was schiefgegangen ist. Ne? Nicht zu sagen, okay, jetzt muss ich mich erstmal zurückziehen und meine Wunden lecken, sondern wirklich sagen, spannender Lebensumweg. Mhm. Ich gucke da jetzt mal genau hin, was ich daraus lernen kann, was ich daraus mitnehmen kann. Was ist das Geschenk?
Mhm. Genau so ist es. Ja. Genau so ist es. Und da steht ihr auch ja wirklich vorbildlich wie soll man sagen? Also ihr macht das fantastisch, ja. Ihr macht das ja, genau das macht ihr ja immer wieder in Richtung positives Mindset. Und wenn wir wiederum insgesamt verstehen, dass es vollkommen normal ist, dass die Dinge mal nicht, es ist nicht schlimm, es ist normal.
Mhm. Ja.
Sag mir mal, einen Sportler oder ein Team oder eine Sportlerin, die nur gewonnen hat, gibt's nicht.
Gibt's leider nicht.
Es ist normal, dass du mal scheiterst und
dass
verlierst.
Die Geschichten gerade dann erst interessant werden, also dass eigentlich eine richtige Heldengeschichte. Ja, erst, also ich werde ja eigentlich erst dann zu einem Held, wenn ich mich, oder zu einer Heldin.
Heldin,
ja. Ich werde erst dann zu einer Heldin.
Ich habe aufgepasst.
Ja. Sehr gut. Wenn ich durch eine schwierige Phase gegangen bin, wenn ich vielleicht sogar auch mal richtig gestolpert bin, vielleicht sogar mir das Näschen mal ein kleines bisschen angeschlagen habe, bisschen ramponiert habe, aber danach in mir die Stärke gefunden habe, zu sagen, ich stehe wieder auf. Sind das nicht eigentlich die Geschichten, die wir alle, also so, Menschen insgesamt hören
so,
möchten.
Ganz genau so ist es. Ja, und unterm Strich bleibt das Thema Eigenmacht. Ja, dass wir in der Eigenmacht bleiben, in der Eigenmacht sind. Und dass wir, genauso wie du es jetzt erzählt hast, wenn man mal auf die Nase fliegt und sich das nächste Mal ein bisschen anschlägt, dass man günstige Schlüsse daraus zieht und dann weitermacht und anders weitermacht und vor allem in der Eigenmacht bleibt. Und das ist mentale Stärke. Mentale Stärke bedeutet, selbstwirksam zu sein. Wenn wir ein Wort nehmen, ist es Selbstwirksamkeit. Mhm. Und Selbstwirksamkeit wiederum bedeutet, das eigene Potenzial zu leben, unabhängig von dem, was im Außen an Bewertungen kommt, und auch unabhängig von dem, was ich mir möglicherweise selbst an negativen Bewertungen zwischen die Beine schmeiße. Wir sind unheimlich gut darin, die Dinge für uns selbst ungünstig zu bewerten. Und mentale Stärke bedeutet, dass
schade
wir,
eigentlich,
ist nicht besonders intelligent.
Weil wir haben ja so einen mentalen Load und so eine mentale Macht, die wir natürlich für alles Mögliche nutzen können. Ja. Aber wir nutzen sie eben ganz oft gegen uns.
So ist das, so ist das. Deswegen immer wieder mal so einen Schritt zur Seite, drittes Auge aktivieren, von außen mal drauf gucken und dann sich die Frage stellen, was kann ich mir selbst empfehlen.
Sehr gut. Also springen wir nochmal zurück in die Mitte der 2000er Jahre. Das Ganze fing an mit Einzelcoachings.
Mhm. Ja.
Was war denn dann so der nächste Step in deiner Business Journey, in dieser ganz bedeutenden?
Okay, der nächste Step war, ich habe mir die Frage gestellt, mit wem habe ich Abi gemacht? Und die Leute, mit denen ich damals Abi gemacht hatte.
Wo hast denn du Abi gemacht?
An der Thielemann-Schule in Limburg.
Ah doch, so wie ich?
Ja, guck an.
Guck mal.
Ein bisschen vor dir.
Ja,
ich, ne?
Ein paar Jahre.
Und die Leute, mit denen ich Abi gemacht hatte, die waren ja damals auch schon in Entscheiderpositionen. Ja, und die habe ich kontaktiert. Das heißt, ich habe mal immer, also nicht nur in meiner alten Schulklasse, sondern auch ansonsten in meinem Umfeld, ich habe mir überlegt, wer ist in einer Entscheiderposition?
Ja.
Und denen habe ich erzählt, dass ich Coach bin.
Ja. Also ganz, ich sag mal, ganz praktisch veranlagt.
Ja,
das liebe ich übrigens auch. Ich will das nur ganz kurz anhalten, weil ich glaube, viele von, oder wir Frauen leider oft dazu tendieren, die Dinge zu verkomplizieren. Mhm. Also zu sagen, ich muss jetzt erst Strategie XYZ lernen. Ich muss erst einen komplizierten, komplexen Funnel aufbauen, bevor ich in die Lage komme, mit guten, gut zahlenden Kunden mein erstes Geld zu verdienen.
Ja.
Und das ist natürlich Quatsch. Ja, also das ist ja sozusagen eigentlich das Naheliegendste. Und das Naheliegendste dürfen wir durchaus auch nutzen. Wir dürfen simpel an die Sache rangehen, an den Businessaufbau, an die ersten Kunden, unser Netzwerk aufbauen. Das kann uns manchmal über die ersten Jahre sogar tragen, könnte ich mir vorstellen. Ne?
Unbedingt.
An wie vielen, würde ich jetzt gerne mal fragen, weil ich werde das im Coaching manchmal gefragt und dann gebe ich natürlich die Frage zurück, aber ich würde es gerne von dir hören. Wenn man das jetzt mal als eine erste Akquiserunde betrachtet, ja, ne? Ja. Zu gucken, mit wem habe ich eigentlich Abi gemacht, wen kenne ich, heißt das ja eigentlich. Was würdest du sagen, an wie viele Türen hast du denn dann mal geklopft? Weil es ist ja schon etwas, wo man sagt, jetzt nehme ich die Initiative. Ne, du hast ja nicht gewartet und hast gedacht, Mensch, hier, der Jürgen, der könnte doch mal wieder anrufen. Du hast es ja gemacht.
Da ruft keiner an.
Nee, da ruft keiner an. Da kommt, da klingelt dann erstmal keiner.
Da wäre es mal aktiv zu sein.
Aber an, wie, verstehst du, was ich meine? An wie vielen Türen hast du denn da geklopft?
Ich verstehe natürlich die Frage. Ich habe die Türen nicht gezählt. Mhm. Aber ich kann sagen, dass ich an einige Türen über 10 Jahre geklopft habe.
Ja.
Über 10 Jahre, immer wieder dran geblieben, immer wieder dran geblieben, immer wieder mal mit einer Erinnerung gerufen.
Kannst du uns ein Beispiel verraten, wo du sagst, Mensch, da wollte ich rein, ich hatte das Bild, ne, dass ich da mal lande. Und irgendwie war es, ging die Tür nicht von Anfang an einfach so automatisch, Sesam, öffne dich auf.
Ja, das kann ich machen. Ich kann beispielsweise sagen, Alexander Waske Tennis University.
Mhm.
Der Alexander Waske hat eine der erfolgreichsten Tennis-Universities und Profi-Tennisschulen in Europa, vielleicht sogar weltweit.
Mhm.
Und bei ihm waren damals Spielerinnen wie Angelique Kerber und Andrea Petkovic in seiner Akademie und auch Spieler wie Tommy Haas, den vielleicht auch noch einige kennen.
Ja, klar.
Ja, klar.
So ein bisschen älteres Publikum.
Ja, ja.
Jung geblieben natürlich.
Genau, genau.
Aha. Und da wolltest du gerne als was arbeiten?
Ja, als Mentalcoach. Das hat mich angefixt. Da hatte ich Bock drauf. Mhm. Ja. Und dann habe ich immer wieder mal so angefragt und hatte gesagt, wir sind gut besetzt, wir haben Mentalcoaches. Kein Bedarf.
Ja.
Und dann habe ich ein paar Jahre später wieder gefragt.
Ja.
Und 10 Jahre später ruft er mich kurz vor Weihnachten an und sagt, Michael, ist ein Platz frei geworden, hast du Interesse?
Wahnsinn.
Und dann habe ich gesagt, ich überlege mir das mal. Nee, Quatsch.
Nein, also dann nicht beleidigt sein, ne? Nicht die beleidigte Leberwurst, sondern wirklich einfach sagen, jetzt passt es.
Ja.
Ne?
So, und das Ganze ist jetzt schon 12, 13 Jahre her und wir arbeiten immer noch wunderbar zusammen.
Ja, cool.
Ja.
Also, aber ich will das nur nochmal zusammenfassen. Es ging darum, die ersten simplen Schritte zu gehen, nicht zu kompliziert, aber dann auch wirklich, ich sag mal, das Gesetz der großen Zahl, dem auch zu folgen, oder?
Ja.
Weil es hört sich jetzt nicht so an, als hättest du nur 3 Leute angerufen.
Nee.
Oder vielleicht nach 8,5 Leuten gesagt, so, ich glaube, das war's jetzt erstmal.
Ja.
Also es waren, glaube ich, schon mehr, wenn man das so raushört.
Es waren schon mehr.
Das ist so wichtig auch für uns Frauen, weil ich fürchte, dass es manchmal bei uns so ist, dass wenn wir, vielleicht versucht haben mit unserem Pitch, mit unserer Positionierung mal bei 3, 4 Institutionen oder eben auch Firmen anzukommen. Und wenn dann nicht die Türen sofort aufgegangen sind, dann entsteht bei Frauen manchmal dieses Gefühl von, ich glaube, das soll nicht sein.
Ja, es soll nicht sein, ich bin nicht gut genug, ich bin es auch nicht wert. Das ist auch so ein Thema, was häufig kommt, was mir auch zurückgespiegelt wird. Im Übrigen, es ist bei Männern ja auch. Ja, das möchte ich auch mal sagen. Ja. Also es ist ja nicht so, dass Männer überhaupt nichts spüren. Ja, also könnten hier und da, glaube ich, könnten wir ein bisschen.
Sind nicht nur die Superheroes.
Nee, bestimmt nicht. Und ich glaube, dass wir sehr viel von der emotionalen und weiblichen Intelligenz und
kommen wir noch drauf.
Ja. Deswegen bin ich hier. Unter anderem wirklich auch viel lernen können. Oder wir können voneinander lernen.
Ja.
Und nach meiner Beobachtung und auch, wir haben auch Befragungen gemacht und so weiter, und es ist auch so ein Stück weit bekannt, im Sport ist es auch ein Stück weit bekannt, dass ca. 75% aller Mädchen und Frauen sich unterschätzen und ca. 75% aller Jungs und Männer sich überschätzen. Beides blöd.
Ja,
ist beides blöd. Ja. Weil wenn du dich unterschätzt, lässt du Potenzial liegen, was du nicht lebst. Und wenn du dich überschätzt, ist die Fallhöhe natürlich ein bisschen höher.
Ja, mir wäre es manchmal lieber, trotzdem zu den anderen 75% zu gehören, weil man einfach mehr Chancen legt. Ja, wir jetzt schon, aber tatsächlich das auch weiterzugeben an andere Frauen, ne? Weil wir das natürlich extrem merken, dass Frauen wirklich ihr Können gnadenlos unterschätzen.
Absolut.
Und also die Statistik, die du mir jetzt gerade genannt hast, die untermauert das eigentlich nur, was wir wirklich täglich auch im Coaching erleben.
Ja, und da möchte ich noch ergänzen und auch bestärken, was du gerade eben gesagt hast. Es ist natürlich gut, um überhaupt in die Pötte zu kommen, wenn man sich ein bisschen überschätzt.
Ja, absolut.
Der als bedeutendste Sportler aller Zeiten mehrfach prämierte Muhammad Ali, früherer Boxweltmeister und gesellschaftlich super aktiver, aufgeschlossener Mensch und sehr verantwortlicher Mensch, der hat mal gesagt, wenn du nicht der größte Champion bist, dann tu wenigstens so, als wärest du einer.
Na, also, da steckt schon was drin.
Es ist schon klug, sich so ein Stück weit selbst zu challengen und zu pushen und, und sich da Selbstvertrauen zu geben, dass man es machen kann, dass man das leisten kann.
Also für uns ist es immer wichtig, da so ein Bild zu finden für die Frauen. Mhm. Wir sagen ganz oft, bleib nicht in den zu kleinen Schuhen stecken, sondern leg dir lieber Schuhe zu, die ein paar Nummern zu groß sind oder Klamotten, ein Kleid, was weiß ich, jetzt bildlich gesprochen natürlich, in das du reinwachsen kannst. Mhm. Also um dir selbst auch nochmal im Inneren den Befehl zu geben und auch das Signal zu geben, ich habe wirklich unbegrenztes Wachstumspotenzial, übrigens auch in jedem Alter. Das möchte ich auch nochmal sagen, ne? Weil man das manchmal nur zu einer bestimmten Alterskohorte zuschreibt. Ich kann sagen, dass ich meine Fähigkeit wirklich an mein Wachstum zu glauben, mit 30 oder mit 40, also so in entscheidenden Jahren, wo ich zum Beispiel Mutter geworden bin, viel kleiner eingeschätzt habe als heutzutage oder vielleicht auch damals als Teenagerin, wo man ja noch gedacht hat, okay, mir steht ja sowieso die Welt komplett offen. Mhm. Ja, da gibt es bei Frauen ja oft nochmal so eine entscheidende Phase, wo man eher wieder ein kleines bisschen zurückgezogen wird, weil natürlich auch heute noch in Europa alles, was mit Kindern zu tun hat, natürlich oft noch mehr im weiblichen Aufgabenbereich liegt, ne?
Ja. Susanne, wir hatten ja auch, als wir neulich miteinander telefonierten, und ich finde, das passt jetzt an der Stelle sehr gut, da kamen wir auch auf den Punkt, dass wir gesagt haben, naja, also Männer strengen sich dann an, um die Familie zu ernähren, und Frauen sagen vielleicht eher, ich kann nicht ganz so durchstarten, weil ich habe ja auf die Familie aufzupassen.
Ja.
Also auch da haben wir zu schauen, es ist immer, es gibt solche und solche, und das ist auch jetzt, gilt natürlich nicht für alle, das ist nicht pauschal so zu sagen, aber da ist vielleicht so ein bisschen was dran, und du hast es ja auch bestätigt, auch aus eigener Erfahrung, dass du dein eigenes Potenzial auch noch ein Stück zurückgehalten hast.
Absolut. Und das ist auch übrigens etwas, was ich kenne eigentlich keine Frau, die darüber so richtig glücklich ist. Also es gibt natürlich Frauen, die sagen, ich bin da, wo ich bin, total zufrieden mit. Aber diejenigen, die wirklich weiter wachsen wollen, die neugierig sind, die auch spüren, dass sie noch mehr zu geben haben, die sind im seltensten Falle, kommen die da freudestrahlend raus, wenn man merkt, man hat vielleicht 10, 15 Jahre, ist man nicht mehr in ein eigenes Wachstum reingegangen. Das macht traurig. Ja, also das macht die Seele auch so ein Stück weit traurig. Und deswegen machen wir uns natürlich stark zu sagen, doch, du kannst das. Und auch gerade diese Annahmen, ich kann das als Mutter nicht oder ich muss eben vielleicht als Mann vielleicht sogar noch härter gegen mich selbst sein, was ja auch nicht immer gesund ist.
Ja.
Ne? Wir haben ja auch viele Männer, die dann vielleicht auch mal in einen Burnout oder so gehen. Also das ist ja auch nicht die gesündeste.
Ganz
wenn man
klar.
da mehr hinschauen würde, welche Annahme, welche Überzeugung, was ja auch nur wieder eine mentale Konstitution ist eigentlich dienlich? Und an welcher Stelle nutze ich wieder diese Mentalkraft krass gegen mich?
Ja. Absolut richtig. Ja.
Dahin zu schauen.
Und genau, dahin zu schauen und dann sich auch bewusst zu machen, das ist etwas, was mir immer wieder total hilft. Wir haben eine begrenzte Lebenszeit. Es ist begrenzt. Und jetzt hast du noch darüber gesprochen, und dann gibt es ja dann vielleicht auch die Aussagen, das jetzt noch oder jetzt bin ich schon zu alt, um das zu machen.
Ja.
Das steht mir nicht zu und. Also wer entscheidet das denn? Das geht doch die anderen Menschen überhaupt nichts an. Wann wir irgendwann etwas machen.
Ja,
und die Lebenszeit ist begrenzt. Und ich kann nur sagen, je älter ich werde, umso mutiger werde ich und umso optimistischer werde ich.
Sehr schön.
Weil ich aus der Zeit was machen will. Und das ist also vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung hier und die Möglichkeit, dann auch in eurer Umgebung zu sprechen und
total
zu euren
gerne.
Klientinnen und Zuhörerinnen zu sprechen. Es ist wirklich, wir sind blöd, wenn wir es nicht machen. Es ist nicht besonders intelligent. Und das ist alles so begrenzt. Und nutzt euer Potenzial, geht raus und macht was. Macht das, worauf ihr Bock habt. Und ihr seid so gut und ihr habt so viele Möglichkeiten. Und ich möchte noch an eine Sache anknüpfen, wo wir eben waren, wie ich mein Business aufgebaut habe.
Gerne.
Es waren erst diese Einzelcoachings, dann in die Firmen, Entscheider. Und dann, welche Medien kenne ich? An welche Printmedien kann ich es reinbringen? Das war ja mit Online da noch nicht ganz so stark. Das kam dann nach und nach.
Ja.
Wie kann ich es sichtbar machen? Wie kann ich es zirkulieren? Mhm. So, und dann kommen die Leute irgendwann auf dich zu. Ja. Ja, und dann nimmt es Fahrt auf.
Super, aber auch da habe ich, Sichtbarkeit ist ein großes Thema
natürlich.
Das macht
ihr super. Ja.
Und auch da habe ich dich bewundert, also schon früh, weil du auch da immer in dich investiert hast. Also ich kann mich daran erinnern, ne, das Thema Speaking kam bei dir dann auf. Also du hast plötzlich gespürt, ich will das auch auf die Bühne bringen.
Ja.
War das nur ein Sichtbarkeitsthema im Sinne von, das ist dann für mich Werbung? Oder würdest du sagen, nee, das kam wieder aus so einer inneren Überzeugung heraus, dass diese Nachricht, die ich da transportieren möchte, zu mehr Menschen kommt? Was war die Motivation?
Das Zweite. Ich bin gar nicht so ein extrovertierter Frontrunner. Das bin ich an sich gar nicht. Also ich kann es mittlerweile, aber es ist nicht meine Grundnatur. Und ich habe, als ich 12, 13 Jahre alt war, habe ich meiner Mutter gesagt, Mama, ich habe da irgendwas. Und da hat meine Mutter gefragt, was meinst du denn?
Da werde ich immer nervös, wenn meine Söhne das zu mir sagen.
Ich habe da irgendwas. Und dann sagt sie, ja, was hast du denn da? Und da habe ich gemeint, ja, ich habe unwahrscheinliche, ich kann Menschen gut einschätzen und lesen und beobachten und ich habe da irgendwas. Und dann hat meine Mutter mir damals gesagt, Michael, ich weiß, was du hast einen Knall.
Ja.
Oh. Und, aber humorig
hat sich schon längst zurückgenommen.
Ja, auch humorig. Ja. Und wir sind heute ganz fein. Und meine Mama ist jetzt 85 und ich telefoniere jeden Tag mit ihr. Oder wenn wir uns sehen, sie wohnt am Bodensee. Jetzt komme ich ein bisschen weg. Aber da war so das Grundding. Und das habe ich in mir getragen. Dann kam das mit dem Paulisek, was ich anfangs erzählte. Dass man in irgendeiner Sache richtig gut ist. Und dann habe ich für mich gemerkt, ich habe da wirklich etwas zusammengetragen und auch auf meine Art gemacht, was es wert ist, in die Welt zu kommen. Mhm. Und mir ging es dabei nicht darum, dass die anderen sagen, dass ich das toll mache, sondern mir ging es darum, dass es in die Welt kommt in guter Absicht. Mhm. Und das ist das, was mir auch auf der Bühne am meisten hilft, wenn es um das Thema Nervosität geht.
Mhm. Ja, also das heißt, du kennst das schon auch.
Natürlich. Was denkst du denn? Ja, Speakers, bei verschiedenen Speaker-Slams teilgenommen, in New York, in Frankfurt und so weiter.
Da geht schon mal die Düse.
Ja klar, logisch.
Sehr gut.
Oder dann hältst du einen Vortrag vor 10 Leuten, vor 100, vor 1000, vor ein paar tausend Menschen. Das macht ja schon was mit einem.
Ja.
Aber weißt du, was mir am meisten geholfen hat in Bezug auf Speaking? Und mittlerweile bin ich ja als Profi-Redner unterwegs und bin in Speaker-Agenturen und. Am meisten hat mir geholfen, dass ich gesagt habe, ich mache es nicht, damit die anderen das toll finden, sondern ich mache es, weil ich in positiver Absicht etwas aus meiner Sicht zu sagen habe. Und wer mag, kann es nehmen und wer nicht, geht dann wieder heim und macht was anderes.
Ist das auch ein Erfolgsrezept, würdest du sagen? Weil, also genau das habe ich auch von unserem Mentor gehört, von Bob, Bob Proctor, der auch von sich immer gesagt hat, ich war gar kein geborener Speaker. Ich war viel zu schüchtern, zu dünn, zu klapprig. Aber ich wusste, ich habe was zu sagen und habe die Nervosität deswegen in den Griff bekommen, weil ich gedacht habe, wenn ich jetzt nur einen erreiche im Publikum, der etwas damit anfangen kann. Und ich weiß, es ist gut, was ich zu sagen habe. Das ist das Wichtigste für mich. Nicht, dass ich den ganz großen Applaus dafür bekomme.
Ja, ja, das ist schon mal ein guter Weg. Und einen findest du oder eine findest du immer.
Stimmt. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist groß. Ne?
Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß. Der größte Fehler, den man machen kann, ist, dass man alle erreichen will. Weil das funktioniert auch nicht, weil jeder bringt ja seine Geschichte mit. Du weißt ja gar nicht, was mit den Leuten war in der Nacht und davor oder am Tag davor oder wie die Lebensumstände sind. Den Schuh brauchen wir uns auch nicht anziehen. Aber ich kann das auch bestätigen. Ich war überhaupt nicht geeignet für Speaking. Also in der Schule. Ich wusste zwar, dass ich vielleicht was ganz Gutes oder hier und da ein paar ganz gute Ideen habe, die man zirkulieren könnte, aber mir ist nicht so leicht gefallen. Ich glaube, da warst du sogar noch offensiver früher. Kann ich mir, wenn ich das zurückerinnere.
Manchmal
du
täuscht
warst
das
sehr,
auch.
Vielleicht.
Das täuscht manchmal auch.
Du warst schon präsent und sehr offensiv und natürlich einfach da. Und da war ich eher zurückhaltend, muss ich sagen.
Aber ich hatte, das darf ich vielleicht auch an der Stelle sagen, weil das manchmal wirklich verschätzt wird, ich hatte immer Angst, vor vielen Menschen zu sprechen. Deswegen, ich kann mich daran erinnern, das war, glaube ich, auch so um 2010 oder so, als ich dich so mal in der Stadt getroffen habe und gesagt habe, Mensch, ich finde das toll, dass du dich auf die Bühne traust und so, ist ja Wahnsinn. Und ne, ich hatte das verfolgt in den sozialen Medien. Da hast du gesagt, ja, aber du müsstest das eigentlich auch machen. Und dann habe ich das so weit weggeworfen.
Das sehe ich immer noch so.
Ja, genau. Aber ich weiß, dass ich das damals so weit weggeworfen habe, weil ich eine unglaubliche Angst davor hatte. Also nicht, weil es mich nicht fasziniert hat. Und ich glaube, es fasziniert insgesamt viele Frauen, die das Gefühl haben, ich habe was zu sagen, ich würde gerne damit auf die Bühne gehen. Aber ich hatte eine unglaubliche Angst davor. Ja. Hat auch natürlich mit Erfahrungen zu tun. Heute beschäftigen wir uns ja viel übrigens auch mit Upper Limit Beliefs. Wann haben wir mal so ein Upper Limit Belief installiert in unserem Unterbewusstsein? Und warum wachsen wir nicht darüber hinaus? Und einer dieser Punkte war tatsächlich, dass ich als Fünfjährige mal auf so einer Bühne, wir haben damals in England gelebt und mal ein mega Blackout hatte, als ich alleine deutsche Weihnachtslieder singen sollte. Und so ein Blackout hatte, dass ich die deutsche Sprache nur noch imitiert habe. Was natürlich die Leute trotzdem gemerkt haben, sozusagen. Und ich vor allen Dingen gemerkt habe. Ne? Ich habe natürlich vor allen Dingen gemerkt, okay, jetzt hast du sozusagen in meinen Augen komplett versagt.
Dann war das war ein traumatisches Bühnenerlebnis.
Genau, das war ein traumatisches Bühnenerlebnis. Deswegen, das täuscht tatsächlich teilweise. Aber ich glaube, wenn irgendwann im Leben, und Gott sei Dank kommt das dann irgendwann um die Ecke, die Nachricht, die man selbst in sich spürt, so eindeutig geworden ist, vielleicht auch klar geworden ist, dass und vor allen Dingen so dringlich geworden ist, dass man sie ausdrücken möchte, dann kann man und auch darf. Sowas überwinden. Ne? Also wenn du auch sagst, ich hatte gar nicht die Wahnsinnsvoraussetzungen dafür, man kann das lernen. Man kann das übrigens auch bei dir lernen mittlerweile. Ne?
Man kann das auch bei mir lernen. Mhm. Ja, ich biete in meiner Akademie Speaker-Trainings an, in der von Kunert Akademie.
Ja.
Wir machen Sportmental-Coach-Ausbildung.
Genau, das wollte ich gleich nochmal sagen. Also nachdem du sozusagen ja selbst als Coach tätig warst, kam ja dann auch der Teamaufbau.
Genau, genau. Der kam dann auch noch dazu. Und das ist schon eine spannende Nummer. Ich fand das total, deswegen habe ich kurz gestutzt bei den 5 Jahren. Ja? Weil 5 Jahre schon ein wichtiges Alter. Ja, weil 5 Jahre ist auch aus mentaler Sicht, das sind die ersten Erfahrungen, die wir griffig memorieren können.
Oh ja.
Ja, und als ich in New York im Schauspielunterricht war, ich habe mich dann ständig auch dort fortgebildet, dann hat unsere Schauspieltrainerin, die Susan Betzen heißt sie, eine der anerkanntesten Schauspieltrainerinnen der Welt, die alle Top-Schauspieler und Schauspielerinnen unter den Fittichen hat und dann auch so Leute wie mich, die dann sich ein bisschen fortbilden wollten. Sie hat uns gefragt, was war das stärkste Bedürfnis, was du hattest, als du 5 Jahre alt warst?
Oh, siehst du?
Ja. Ich kürze es mal ab. Für die allermeisten Menschen ist es Anerkennung. In Form von Liebe, Zugehörigkeit, bald in die Schule kommen, Fahrrad fahren können und so weiter. Anerkennung zu bekommen. So, und das ist so tief drin. Und das, was du mit 5 Jahren als stärkstes Bedürfnis erlebst, da bist du immer wieder mal dran in deinem Leben oder versuchst es zu verhindern, wenn es ein blödes Erlebnis war.
Ja, ich habe es lange versucht zu verhindern. Ja. Also ich habe wirklich auch, also während des Studiums, da muss man ja manchmal so Referate halten, da kam ich nicht drum rum, obwohl ich es versucht habe. Also ich war auch clever. Ich habe mir natürlich Strategien zurechtgelegt, warum ich dann nicht in die erste Reihe musste.
Ja, ja.
Also prinzipiell habe ich Referate mit 2, 3 Leuten gemacht.
Ja, klar.
Also obwohl es manchmal Schutz, obwohl es manchmal blöd war, weil die Arbeit hat man dann doch gemacht und sozusagen die anderen haben so ein bisschen das natürlich davon profitiert, aber das war mir egal. Und auch später, als ich eingestiegen bin in den Beruf, habe ich mir wirklich Strategien zurechtgelegt, Leute eingekauft, die dann wirklich in die erste Reihe von mir geschubst wurden, sodass ich sozusagen als Dienstleisterin im Hintergrund bleiben konnte.
Ja, aber
du hast absolut recht. Dieser Wunsch damals auch und dieser Spaß daran, an die Bühne zu gehen, auf die Bühne zu gehen als 5-Jährige. Und ich kann mich an diesen Wunsch da zu sein und auch an dieses Unbändige, ich habe da keine Angst vor gehabt. Dieser Blackout hat mich völlig, ich sag mal, unvorbereitet getroffen. Aber kann ja mal passieren. Ne? Heute weiß ich das natürlich, dass man dann sagt, Leute, ich habe total den Faden verloren. Ich muss aber neu ansetzen. Könnt ihr die Kassette nochmal von vorne laufen lassen? Genau, Schneeflöckchen, Weißröckchen, nochmal die erste Strophe. Ja?
Genau.
Heute weiß man das natürlich, aber ich habe da wirklich gebraucht. Und ich glaube, wahre Freiheit im Leben passiert aber erst, wenn wir drüber hinwegkommen.
So ist
und
es.
Wenn wir dem eben nicht mehr ausweichen.
Genau. Sich konfrontieren mit den eigenen inneren Dämonen, mit den inneren Monkeys, die wir haben, sich denen stellen und es auch bearbeiten. Ja, und als ich meinen ersten Speaker Slam, als ich an dem teilgenommen hatte in New York, ich fand meinen Vortrag gut. Ich fand den gut, aber ich habe die Regeln gebrochen. Ne? Ich war über die Zeit drüber. Wenn du 9 Minuten nur sprechen darfst und bist 9 Minuten 5, dann kannst du nicht gewinnen. Ja. Mhm. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wie haben die anderen das gemacht, die einen Preis bekommen haben? Mhm. Ja, und dann habe ich mich mit denen unterhalten. Mhm. Und die haben ihren Vortrag exakt geübt, Wort für Wort. Ich konnte ganz gut sprechen damals. Mhm. Und wusste
aber nicht
auch,
auswendig.
Aber nicht komplett auswendig. Mhm. Und die große Kunst beim Speaking ist, dass du es auswendig sprechen kannst, ohne dass es jemand merkt, dass es auswendig ist. Das ist die große Kunst.
Ja, okay, das war auch wieder eine Lernerfahrung.
Genau. Und dann habe ich meinen Vortrag über 100 Mal geübt, beim nächsten Slam auf 8 Minuten.
Kannst du glauben, dass das Gesetz ein
Gesetz ist? Über 100 Mal. Und dann hat es geklappt.
Ja.
Und dann habe ich gewonnen. Ja. Und
sehr schön.
Davon profitiere ich heute noch. Ja, und das gebe ich weiter. Mhm. Also wie du gute Vorträge üben kannst, wie du die aufbauen kannst, wie du das, was du auch in deinem Business, auch vielleicht in deinem Online-Business in die Welt tragen möchtest, wie du das auch nach außen kommunizieren
Definitiv.
Kannst.
Also für uns sind das ja auch heute Bühnen. Also jede einzelne von euch, die auch ein Online-Business aufbauen möchte, die ein Kundenbegegnungssystem online aufbauen möchte, das sind Bühnen.
Ja.
Letzten Endes sind das alles Lebensbühnen, ne? Ob die jetzt ein bisschen erhöht sind und man auf einem Podest steht. Es gibt so viele Bühnen im Leben. Das heißt, Bühne, Speaker und dann kam, ich möchte Menschen sogar ausbilden. Ich möchte das, was ich jetzt auch gelernt habe, ne? Den Werkzeugkasten habe ich dann gesammelt.
Genau.
Ich denke mal, die Jahre gingen ein bisschen ins Land. Wann wurde die Akademie denn dann gegründet, bei der du dann angefangen hast, auszubilden, die Menschen?
Wir haben nächstes Jahr 10-Jähriges.
Schon.
Also 2015. Ja, 2015 habe ich die Akademie gegründet.
Cool.
Und da haben wir dann Menschen ausgebildet.
Ja.
Es kommen mehr Frauen als Männer zu uns.
Ja. Ich weiß auch genau warum.
Ja.
weil Frauen davon ausgehen, ich brauche jetzt auch noch eine Ausbildung, was ja auch nicht verkehrt ist. Ne? Also ein gutes Fundament zu haben, eine Substanz aufzubauen,
ist
eben gut. Aber Stichwort die 75%, die davon ausgehen, ich muss erst auf jeden Fall eine solide Ausbildung machen und dann darf ich mich auf die Leute stürzen. Ne?
Also die Frage ist ja, natürlich ist es sinnvoll, sich gut auszubilden, keine Frage. Ja, das mache ich ja heute auch noch, ich bilde mich ja auch ständig fort.
Ja.
Nur gehören wir zu den typischen Kollektoren, die nur sammeln oder konvertieren wir auch und kommen ins Handeln. Und da ist es mir auch ein Anliegen, wirklich diejenigen, die bei uns sind, auch wirklich zu bestärken, zu sagen, jetzt kommt man, die pushen, macht was.
Mhm.
Ja, und ihr könnt dann nächstes Jahr wiederkommen oder in einem halben Jahr oder wie auch immer. Und dann können wir es nochmal zusammentun. Aber jetzt macht mal. Mhm. Ja.
Geht in die Umsetzung raus.
Oder wir begleiten natürlich auch ähnlich wie ihr, begleiten wir natürlich ganz klar.
Ja. Ja.
Und dann kam Ausbildung zum Business Coach, / Führungskraft als Coach. Ja, das gehört genauso dazu.
Was lernt man da bei euch? Vielleicht, dass man das einfach für diejenigen, die sagen, boah, ich bin gerade auf der Suche nach so einer Ausbildung.
Ja, was du im Übrigen auch online natürlich machen kannst. Mhm. Ja. Also in der Ausbildung zum Business Coach, /Führungskraft als Coach, lernst du Teams zu entwickeln.
Mhm.
Du lernst Menschen auch in ihren Positionen zu entwickeln, auch geeignete Rollen zu finden für die Personen, mit denen du zu tun hast. Und es sind viele Analogien auch aus dem Sport, die wir damit reingeben, in Richtung Inspirational Leadership. Ist auch mentale Stärke.
Das hat dich nie verlassen wahrscheinlich, nie. Ne? Warum auch?
Ja, mentale Stärke ist auch wieder drin. Die Frage der Bewertung von Dingen, Thema Mut, Anspruch, Führungsqualitäten, Souveränität, Offenheit, Flexibilität, Spannungsregulierung, Motivation, Visionen und Ziele und.
Toll.
Und das kannst du im Business genauso machen wie im Sport.
Also beides wird angeboten.
Ja, genau.
Der Sportmentalcoach, wie grenzt der sich da ab? Also vielleicht kannst du das auch nochmal für diejenigen, ich weiß natürlich, dass viele unserer Zuhörerinnen und Zuschauerinnen auch sportbegeistert sind und sich natürlich auch für mentale Kraft interessieren.
Ja, also der Sportmentalcoach grenzt sich insofern ab, dass du es natürlich direkt im Sport anwenden kannst. Die ganze Ausbildung geht entlang der Beispiele aus dem Sport. Mhm. Wir haben auch immer richtig tolle Co-Referentinnen und Co-Referenten bei uns. Morgen ist beispielsweise Elisabeth Görgel, Doppelski-Weltmeisterin, wird morgen in dem Fall bei der Ausbildung zum Business Coach, aber sie war auch schon mal Sportmentalcoach bei uns sein. Und so haben wir immer wieder ganz tolle Co-Referentinnen und Referenten bei uns. Das ist etwas, was uns mit Sicherheit auch auszeichnet für unsere Akademie, für meine Akademie.
Mhm.
Und die Abgrenzung ist eben über die klaren Beispiele aus dem Sport.
Und vielleicht kannst du noch mal ein Beispiel geben, wenn jetzt jemand sagt, boah, so eine Ausbildung würde mich wirklich noch mal interessieren. Ich stecke vielleicht im Moment in einer Karriere drin, wo ich so merke, ja, jetzt wiederholt sich doch so einiges. Ich möchte gerne noch mal was Neues machen.
Ja.
Wo sind sozusagen die Einsatzgebiete für diejenigen, die bei dir die Ausbildung zum Beispiel zum Sportmentalcoach gemacht haben? Wo gehen die rein? Gehen die dann dennoch auch mit der Anlehnung an die Sportwelt in die Firmenwelt rein? Gehen die nur in den Sportbereich? Gehen die nur auf Profisportler oder auch auf, ich sage jetzt mal, ehrgeizige Freizeitsportler? Wie ist das einzuschätzen vom Markt her?
Ja, also natürlich ist der direkte Markt der Sport an sich, ganz klar. Und gerade jetzt für Sportmentaltrainerinnen ist ein ganz großer Markt noch da, weil es gibt viel mehr männliche Sportmentalcoaches als weibliche. Und die Offenheit bei Frauen, sich coachen zu lassen, ist ja viel größer als von Männern.
Ist das so? Ja, Hast du das so erlebt?
Ja, definitiv, das ist so. Ja, und auch Beispiel Fußball. Ja, das ist immer noch bei den Fußballern immer noch weniger verbreitet als bei den Fußballerinnen. Also kurzum, da besteht ein ganz klarer Markt für Frauen, vor allem auch Frauen zu coachen. Ja? Im Sport, das ist der eine Bereich, aber auch Männer zu coachen. Ja? Ich habe zum Beispiel auch ich habe mal einen Auftrag nicht bekommen von einem Profifußballer, weil er von einer Frau gecoacht werden wollte.
Spannend.
Ja? Also das ist schon mal ein ganz klarer Bereich. Darüber hinaus ist es so, wenn du die Sportmentalcoach-Ausbildung bei uns machst, dann kannst du trotzdem mit den Inhalten auch im Business Fuß fassen, weil du die Themen ja transportieren kannst und für dich privat profitierst du ja sowieso, das ist ja eh klar. Und wenn du das dann für das Business nochmal verstärken und intensivieren willst, dann besteht noch die Möglichkeit der Ausbildung zum Business Coach.
Also das wird auch manchmal hinten angesetzt, dass man vielleicht startet mit dem Sportmentalcoach, aber dann noch erweitert.
Genau. Oder umgekehrt auch. Okay. Gibt es auch.
Super. Ja. Kannst du noch mal ganz kurz erläutern, wie bei euch die Speaker-Ausbildung funktioniert?
Ja, also wir haben ein dreistufiges Speaker-Training. Das sind 3 Tage, an denen wir das machen, mit etwas Abstand dazwischen, in denen wir die Vorträge üben, indem ich die Struktur eines erfolgreichen Vortrages vermittle. Und indem wir das dann auch üben. So. Das ist das eine. Ja.
Vor der Kamera und so.
Natürlich, klar. Und dann gibt es noch ein Speaker-Mentoring. Ja, und da ist man dann ganz intensiv an mir dran oder mit mir oder ich bin an denjenigen dran, die das mit mir machen und teilnehmen möchten. Und da entwickle ich ganz speziell mit den Mentees, oder ihr sagt immer Montees, habe ich gehört.
Mal so, mal so, Tatsache. Wie uns gerade ist.
Ja, bei der Polyglottheit. Ne? Ja, genau. Genau.
Ja.
Entwickle ich dann noch ganz speziell den eigenen Vortrag, denn bei vielen ist es so, die können gut sprechen, aber haben keinen Vortrag.
Ja klar, weil es natürlich, glaube ich, auch schwierig ist, die eigene Geschichte so richtig griffig oder die eigenen Geschichten, potenziell da liegen würden, gut einzuordnen und dann aber auch so in eine Form zu bringen, dass es darf wahrscheinlich ein bisschen länger sein als 8 Minuten, aber dass es eben auch nicht den Rahmen sprengt und trotzdem das, was transportiert werden soll, auch ankommt, ne, bei der Zuhörerschaft.
Ja, ganz genau. Also die häufigste Vortragsdauer, für die man gebucht wird in Unternehmen, und das wird ja auch, wenn man es ganz gut macht, auch wirklich sehr, sehr gut bezahlt, ist 45 Minuten.
45 Minuten ist ein Standard.
Genau, also man sollte einen Vortrag auf 45 Minuten trainieren und üben. Und dann fährst du irgendwo hin, hältst einen Vortrag für 45 Minuten und fährst wieder heim.
Sehr schön. Wahnsinn. Sehr beeindruckend, was du geleistet hast in den ganzen Jahren. Also nochmal herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, wir könnten das jetzt noch ganz lange fortsetzen.
Ja.
Ich fürchte, du musst noch mal wiederkommen.
Sehr gerne, liebe
Dann können
Susanne.
Wir in das ein oder andere noch mal ein bisschen weiter hineinzoomen. So zum Abschluss würde ich eigentlich gerne noch mal von dir wissen, weil du eben mit Männern und mit Frauen arbeitest. Was würdest du denn denken, was ist denn der Vorteil von Frauen, vielleicht sogar auch im Business, den viele Frauen eigentlich noch gar nicht auf dem Schirm haben? Gibt es etwas, wo du manchmal denkst, das haben die nicht geschnallt, die Mädels, dass die da einen riesen Vorteil haben, uns Kerlen gegenüber?
Ihr spürt besser.
Ja?
Ihr Frauen. Das ist das, was ich immer wieder mitbekomme und immer wieder merke. Mhm. Also Beispiel, wenn ich mit einem Mann in einen Raum gehe, dann sagt der Mann, ach ja, guck mal hier, das ist ja, so und so eingerichtet, ja, okay, na gut, dann machen wir jetzt mal unseren Auftrag. Ne? Mhm. Wenn ich mit einer Frau in einen Raum gehe, dann sagt die Frau eher, ich glaube, hier stimmt irgendwas nicht.
Mhm. Und ja. Warum ist das ein Asset? Warum würdest du sagen, Mensch, das kann man doch total gut nutzen, wenn Männer das noch mehr hätten, die würden das vielleicht noch mehr ausschlachten?
Weil das ganze Leben Kommunikation ist. Und wir sind ja sehr gut beraten, reinzuspüren, was in der Begegnung mit anderen Menschen ist, um daraus dann auch wirklich was zu machen, um sich gut zu vereinbaren, zu verbinden, um gemeinsam was auf die Beine zu stellen, aber vor allem ja einfach gut miteinander zu kommunizieren. Ja.
Also da ist ein Erfolgsschlüssel drin sozusagen, den Frauen eventuell viel besser noch nutzen könnten, wenn ihnen bewusst wäre, wie wichtig der ist.
Ja. Plus emotionale Intelligenz beispielsweise, ne, was ja auch nochmal ein ganz, ganz, ganz weitreichendes Thema ist.
Das machen wir das nächste Mal, gehen wir da nochmal dran.
Ja, und eben nicht nur zuhören, was gesagt wird, sondern hinhören, was eigentlich gemeint wird und was nicht gesagt wird, weil da sind auch viele Schätze verborgen.
Super, super. Ja. Kommst du denn nochmal zurück zum Thema mentale Stärke, weil ich glaube, da gibt es noch so viel zu sagen.
Sehr gerne.
Und das ist ja auch ein gemeinsames Steckenpferd, das wir haben. Vielleicht werden wir das im nächsten Jahr einfach nochmal eine kleine Fortsetzung. Celine, wird sich das rentieren bei uns zwei?
Sehr gut.
Super. Dann machen wir das doch auf jeden Fall. Vielleicht noch super ein Abschlusswort. Wenn du dir jetzt so vorstellst, keine Ahnung, es dauert ja noch sehr, sehr lange bei dir. Noch viele, viele Monde, viele, viele Jahrzehnte. Aber wenn irgendwann mal dein letztes Stündchen geschlagen haben sollte, was ist das, was du gerne nochmal deinen Töchtern, deinen Enkeltöchtern, Enkelsöhnen, Urenkeln, die es dann vielleicht sogar schon gibt, was du gerne nochmal hinterlassen möchtest?
Also erstmal habe ich ja meinen Töchtern, unseren Töchtern, mein Buch, meine Bücher hinterlassen. Ja, und das meine ich jetzt ganz im Ernst. Als ich mein Buch, und du greifst gerade hin, Mentalgiganten geschrieben habe und das
nehme ich mir mit.
Den letzten Satz, ja, natürlich, den letzten Satz geschrieben habe, ist mir ein Tränchen runtergekullert. Ja, weil ich wusste, jetzt habe ich wirklich ein Werk in sich abgeschlossen und meine Töchter, unsere Töchter haben es schriftlich, haben mein Gedankengut schriftlich. Das war mir ganz, ganz wichtig. Und was darüber steht bei dem Ganzen, ist das Thema Dankbarkeit. Ja, und ich bin unheimlich dankbar und das ist auch das, was ich weitergeben möchte an nicht nur an unsere Kinder, sondern an alle, die es haben und hören wollen, unheimlich dankbar auf der Welt zu sein. Ja, dass bei den zig Trillionen Chromosomenkombinationen, die möglich sind, ausgerechnet ich rausgekommen bin. Ich finde es ein Oberhammer. Ja, und bei dir hat es ja auch geklappt.
Ja,
und
bei dir
hat es auch noch geklappt. Ja.
Bei euch hat es auch geklappt.
Ja, und bei euch hat es auch geklappt. Ja. Und also lasst uns da was draus machen und dankbar sein. Dankbar sein, dass wir überhaupt auf der Welt sind und was gestalten können und es dann in der eigenen Kompetenz hinbauen. Ja, also nicht nur irgendwas nachmachen, was Eigenes machen und gestalten. Bob Dylan hat mal gesagt, der Sinn des Lebens ist, etwas zu gestalten. Und das finde ich sehr gut. Gestaltet eure eigene Kompetenz, baut zusammen und macht was draus.
Sehr gut. Ich finde, es gibt kein besseres Schlusswort für diesen ersten Teil. Ja, wie gesagt, ihr habt es gehört. Der Micha hat versprochen, dass er nochmal zurückkommt.
Sehr, sehr gerne.
Und dann werden wir das fortsetzen. Ich danke dir sehr für alle Insights und werde sehr neugierig weiter deinen Weg verfolgen.
Danke, ebenso.
Danke dir.
Viel Erfolg weiterhin. Dankeschön.
Ciao.
Danke.
Ciao, ihr Lieben.
Ciao.